Deutschlandfunk, Interview.
Dass die USA ein zutiefst gespaltenes Land sind, das haben wir in den vergangenen 4 Jahren unter Donald Trump deutlich vor Augen geführt bekommen. Aber auch wir hier in Deutschland kennen das Phänomen. Stadt gegen Land, reich gegen arm, jung gegen alt, bildungsnah gegen bildungsfern, progressiv gegen strukturkonservativ oder rechtspopulistisch. Männer gegen Frauen und andersherum. Ein Blick in die sozialen Netzwerke genügt, um zu sehen, wie verroht der Diskurs seit geraumer Zeit geführt wird, wenn sich die Menschen überhaupt noch über ihre eigene Blase hinaus mit anderen Menschen auseinandersetzen. Wenn sich aber eine Gesellschaft schon nicht mehr auf grundsätzliche Dinge verständigen kann, dann kann sie auseinanderfliegen, wie in den USA zu beobachten. Das Deutschlandradio, also auch wir hier im Deutschlandfunk, wir widmen uns dem Thema in diesem Jahr aus unterschiedlichsten Blickwinkeln im Rahmen unserer Denkfabrik. Sie hatten sich für das Thema entschieden, auf der Suche nach dem Wir. Auch Wolfgang Thierse hat sich in diesen Tagen Gedanken dazu gemacht und einen Meinungsartikel in der FAZ veröffentlicht. Der ehemalige Bundestagspräsident ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Thierse.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Herr Thierse, Sie haben für das Feuilleton der FAZ einen dicht geschriebenen Gastbeitrag geschrieben. Daraus spricht, Sie machen sich Sorgen um unsere Gesellschaft. Weshalb? Was ist Ihre Hauptsorge?
Meine Beobachtung ist folgende. Wir leben in einer wahrlich pluralen Gesellschaft. Ethnisch, kulturell, religiös, weltanschaulich, kulturell, sozial. Und dieses Zusammenleben funktioniert nur, wenn wir erstens Ja sagen zu dieser Vielfalt, wenn wir sie akzeptieren, das ist nicht selbstverständlich, und wenn wir zugleich uns Mühe geben, an dem Wir zu arbeiten, an den Gemeinsamkeiten, das, was uns verbindet. Eine Gesellschaft kann nicht nur funktionieren, wenn die einzelnen Gruppen, wenn die verschiedenen nur auf ihre Verschiedenheit bestehen, auf ihre Identität, dem Nebeneinander oder Gegeneinander von berechtigten Gruppeninteressen und Ansichten, sondern wenn wir uns immer wieder neu der Mühe unterziehen, das Gemeinsame in so einer Vorstellung von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde zu finden, auch in dem, was geschichtlich geprägte kulturelle Normen, Erinnerungen, Traditionen sind. Darauf müssen sich die Anstrengungen richten. Und mein Eindruck ist, dass das gegenwärtig viel weniger passiert, als es notwendig ist. Mhm. Dass viel schärfer die Identität hervorgehoben wird, das Gegeneinander mit einer Radikalität und Engführung, die etwas beängstigend hat.
Wen haben Sie da im Blick, Herr Thierse?
Ganz unterschiedliche Gruppen. Auf der einen Seite, auf der rechten Seite gibt es diejenigen, die sozusagen das Nationale als die zentrale Kategorie nennen und damit sozusagen Vorstellungen von Homogenität, also von Ausschließung betreiben. Die Deutschen, die Ausländer weg, Menschen, die andere Ansichten, andere Einstellungen haben, andere kulturelle, sexuelle Orientierungen und so weiter, die werden befehdet. Und auf der anderen Seite, Menschen werden vom Diskurs ausgeschlossen an den Universitäten oder in den Medien, die unliebsame Ansichten haben, die einem nicht passen, die man ablehnt und deswegen will man sie ausschließen. Das sind die Beobachtungen, die mich beunruhigen.
Hm. Sie sagen, dass Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren, dass diese Debatten über Rassismus, Postkolonialismus und Gender heftiger und aggressiver geführt werden. Das heißt, Sie kommen zu dem Schluss, diese Debatten über Identitätspolitik, die tragen zur Spaltung der Gesellschaft bei?
Jedenfalls in der Art, wie sie geführt werden. Sehen Sie, ich habe mein Text ist ja ein Appell, mehr Anstrengungen für Gemeinsamkeit zu übernehmen. Das Gemeinsame immer neu im Verschiedenen, ohne die Vielfalt beseitigen zu wollen, sondern Vielfalt kann nur friedlich und produktiv gelebt werden, wenn wir fundamentale Gemeinsamkeiten haben. Und dieser Appell hat zu einem Shitstorm geführt. Ich werde als Reaktionär beschimpft, als Neurechter, der Mann mit neurechtem Sprech, gewissermaßen AfD-Position, von Schwulen- und Lesbenverband wird das getrieben. Mir wird vorgehalten, das sind ja die Ansichten eines alten, weißen Mannes mit heterosexueller Orientierung, heteronormativer Orientierung, da erleben Sie genau das.
Vielleicht liegt es daran,
Ansicht,
dass
Sie... die einem nicht passt.
Ja.
Die wird sozusagen identitär zurückgewiesen. Mein Alter, meine Rasse, in Anführungsstrichen, mein Geschlecht, meine sexuelle Orientierung, also ist die Sache erledigt. Man muss sich mit der Ansicht nicht befassen. Man kann sie einfach anlegen, weil sie so von einem Menschen, der ja immer definiert ist, mit einer bestimmten Identität vorgetragen worden ist.
Herr Thierse, vielleicht liegt es daran, dass viele Menschen denken, dass nicht diejenigen, die Diskriminierung thematisieren, die Gesellschaft spalten, sondern eben die, die diskriminieren.
Natürlich. Aber wir müssen auch über Diskriminierung reden, selbstverständlich. Ausdrücklich über den Rassismus in Deutschland. Aber ich wünsche mir, dass man das sehr genau und differenziert tut. Meine Sorge oder meine Beobachtung ist ja, dass die Rede vom strukturellen, allgegenwärtigen Rassismus eher dazu führt, dass ganz viele Leute in Deutschland sich dagegen wehren. Und den Eindruck haben, nur weil ich weiß bin, bin ich schon Rassist.
Wer sagt das?
Ich könnte es zitieren, nicht jeder Weiße ist von Rassismus affiziert, weil er schon weiß ist. Also es gibt sozusagen Radikalisierungen des Diskurses, die eher die Konfrontation verschärfen und die Formulierung und das Leben von Gemeinsamkeiten erschweren.
Aber sehen Sie keinen Unterschied zwischen Identitätspolitik, die von rechts betrieben wird und die von links?
Ohne Zweifel sehe ich den. Die Identitätspolitik von rechts ist eine Politik, die zu Ausschließung, zu Hass, ja zu Gewalt führt. Und die Identitätspolitik von links führt zu, wenn sie weiter so einseitig und in dieser Radikalität betrieben wird, zu Cancel Culture. Cancel Culture heißt, man will sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, diskutieren, den Diskurs führen, die Ansichten haben, die einem nicht passen. Und das ist ziemlich demokratiefremd oder wenn ich sogar sage, demokratiefeindlich. Eine pluralistische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn in ihr die Unterschiedlichkeiten zu Wort kommen, artikuliert werden, im Gespräch miteinander sind, mit dem Ziel, die Unterschiede nicht zu verwischen, aber trotzdem auf die gemeinsamen Grundlagen des Zusammenlebens zu kommen.
Genau auf den Punkt wollte ich zu sprechen kommen, Herr Thierse. Sie sprechen ja auch im Text von Cancel Culture, auch von Sprachanordnungen, Sprachverboten. Ist das aber nicht ein oft wiederholtes Märchen? Denn in dieser Gesellschaft im Jahr 2021 kann doch wirklich jeder alles sagen, aber er muss natürlich auch mit Gegenrede rechnen. Wer schreibt Ihnen denn, Herr Thierse, konkret eine bestimmte Sprache vor?
Also entschuldigen Sie, inzwischen, das können Sie nachlesen, gibt es in Universitäten die selbstverständliche Anordnung, wer nicht die gendersensible Sprache lebt, der kann seine Arbeit nicht so abgeben. Die Unsicherheit, dass man nicht mehr weiß, wie man jemanden ansprechen soll angesichts der Vielfalt von Geschlechtern, führt jedenfalls nicht zu einer Erleichterung von Kommunikation. Es gibt Verwaltungsanordnungen in unterschiedlichen Städten, wie die Sprache zu sein hat, damit man die Vielfalt berücksichtigt etc. Also ganz so ist es nicht, dass man, wie ich ja meine, Vertrauen auf die Entwicklung der Sprache hat, die sich ständig ändert, sondern das geschieht schon auch auf dem Verordnungswege, auf dem Wege von Anordnungen. Dem müssen sich nicht alle beugen, aber wer sich dem nicht beugt, muss sozusagen auch damit rechnen, dass er Konsequenzen zu tragen hat.
Auch wir im Deutschlandfunk diskutieren übrigens hier intern auch durchaus über geschlechtergerechte oder sogenannte gendersensible Sprache. Die einen sagen da, es darf niemand ausgeschlossen werden in dem, was wir sagen. Die anderen sagen, das trägt eher zur Spaltung bei und zu weniger Zusammenhalt, zu der uns ja auch unser Staatsvertrag verpflichtet. Wie sehen Sie das?
Ich glaube schon, dass bei der Radikalisierung dieser Forderung das eher zur Spaltung beiträgt. Wissen Sie, es wird inzwischen ein Stil sichtbar, dass derjenige sagt, ich bin betroffen, ich fühle mich ausgeschlossen, ich empfinde mich als Opfer, dass der schon recht hat. Aber unsere Tradition seit der Aufklärung ist doch die, nicht die Betroffenheit, nicht das subjektive Empfinden darf entscheidend sein, sondern das vernünftig begründende Argument, das muss uns miteinander verbinden. Das muss den Diskurs strukturieren. Denn sonst ist klar, Thierse ist ein alter, weißer, heterosexueller Mann. Seine Ansichten sind also so definiert und damit ist der Fall erledigt. Da wird gar nicht mehr hingehört. Welche Argumente hat er denn? Welche Erfahrungen formuliert er?
Das könnte man der anderen Seite ja im Prinzip auch.
Das Ziel seines Redens, sondern ja. Es ist definiert durch Herkunft, durch Identität und dann kann man sozusagen, nein, das ist nicht meine, meine ist anders, ich fühle mich benachteiligt, also habe ich recht.
Ja, das könnte man der anderen Seite natürlich auch vorwerfen. Diejenigen, die sich für gendersensible Sprache aussprechen, sagen, ich möchte halt einfach so sprechen, wie ich das möchte. Und ich möchte eben nicht Minderheiten, sexuelle Orientierungen ausschließen. Und warum soll mir das verwehrt werden?
Na, ich bin doch kein Anhänger von Verboten, genau im Gegenteil. Es soll ja ihm nicht verwehrt werden. Aber den anderen soll das auch nicht verwehrt werden. Und im Übrigen, wer definiert, was Ausschließung ist? Selbst das kann doch nicht nur von einer Seite definiert werden, sondern das muss im gesellschaftlichen Diskurs miteinander ausgehandelt werden. Dafür trete ich ein, dass man im Diskurs aushandelt, was Ausschließung ist, was Präsenz ist, was Stellvertretung ist, wie wer zu Wort kommt. Aber wir erleben jetzt eine Welle von Bilderstürmerei, Tilgung von Namen, Denunziation von Geistesgrößen. Vielleicht sind das unausweichliche Auseinandersetzungen einer pluralistischer gewordenen Gesellschaft. Aber meine Bitte ist einfach, in diesen Auseinandersetzungen das gemeinsame Fundament nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern sich um dieses gemeinsame Fundament zu bemühen. Also Freiheit und Gerechtigkeit und Solidarität, was wir darunter verstehen. Und Solidarität zu begreifen, nicht als ein einseitiges Verhältnis, sondern ein Verhältnis von Gegenseitigkeit. Das ist mir das, worum es geht.
Herr Thierse, Sie sprechen von Bilderstürmerei, ist natürlich ein negativ konnotierter Begriff. Was spricht dagegen, die Benennung von Namen, von Plätzen beispielsweise zu problematisieren, wenn dahinter Rassisten stehen?
Das zu diskutieren ist schon richtig, aber vielleicht doch immer mit dem Blick auf die Bedeutungsgeschichte eines Namens, eines Denkmals und nicht nur sagen, ich fühle mich betroffen, ich fühle mich rassistisch beleidigt, also muss das Ding weg. Also ich finde schon, die Reinigung von Geschichte passt nicht zu Demokratien. Kritische Debatte von Geschichte, ja. Ich meine schon, um es in einer Erinnerung zu sagen, wir brauchen Stolpersteine der Geschichte. Nicht die Liquidierung, sondern die Stolpersteine,
dann hätte man die ganzen,
an denen wir Geschichte uns abarbeiten.
Ja, dann hätte man die ganzen Plätze und Straßen, die nach Hitler benannt worden sind und nach Himmler beispielsweise, so lassen müssen.
Nein, Sie machen es sozusagen wieder Verallgemeinerung. Ich sage, in jedem konkreten Fall diskutieren. Aber nicht unter der Devise, es muss weg. Sondern, wenn das Ergebnis der Devise ist, der Debatte ist, das ist nicht haltbar. Natürlich, Hitler-Namen, auch manche Namen aus DDR-Zeiten, die waren nicht durchzuhalten. Aber das schöne Beispiel Berlin ist ja Onkel Toms Hütte und Mohrenstraße. Da hat sich ein heftiger Streit in Gang und das muss weg, weil es Menschen gibt, die meinen, das sei rassistisch. Dabei ist die Tradition, die Geschichte dieser beiden Namen eine vollkommen andere. Aber das will man gar nicht mehr wahrnehmen, weil meine differenzierte Betrachtung von Bedeutungsgeschichte ja nicht mehr erlaubt ist, sondern mein Gefühl der Betroffenheit, mein Gefühl des Ausgeschlossenseins. Das finde ich problematisch. Die Debatte ist notwendig. Ich bin ein Gegner des Verbots von Debatten. Im Gegenteil, demokratische Kultur, demokratische Geschichtskultur ist Debattenkultur, aber ist nicht Verbotskultur, ist nicht Kultur des Ausschließens und Ausgrenzens.
Sie haben geschrieben in Ihrem Artikel, Herr Thierse, friedliches Zusammenleben in Diversität, ich paraphrasiere mal ein bisschen Sätze voraus, die Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene in Bezug auf das Gemeinsame, auf das Gemeinwohl zu denken und zu praktizieren, also auch das eigene zu relativieren. Frage an Sie, ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst zu relativieren, hat diese Bereitschaft und Fähigkeit abgenommen?
Nach meiner Beobachtung, ja, man braucht nur schauen auf die auf Pegida-Demonstration, jetzt auf die Demonstration in Sachen mit Corona. Der eigene Standpunkt, die eigene Überzeugung wird absolut gesetzt und etwa wissenschaftliche, und das heißt ja immer auch konkurrierende Ansichten, werden schlicht zurückgewiesen. Das ist sozusagen das Grundmuster der Verschwörungsmythen, ist etwas, was unsere Gesellschaft krank macht, weil darin nicht mehr das, was der normale Streit von Ansichten, Meinungen, Interessen gefährdet ist.
Herr Thierse, Sie haben gerade eben schon die Reaktion teilweise in den sozialen Netzwerken angesprochen. Auf Ihren Artikel auf Twitter wurden Sie als Rassist bezeichnet und darauf Bezug genommen wurde, dass Sie das Blackfacing, dass das verboten sei, sozusagen aufs Korn genommen hätten. Weshalb meinen Sie, Blackfacing verteidigen zu müssen?
Wissen Sie, das ein elementarer Teil von Kulturgeschichte und von Kultur ist unsere Fähigkeit, unsere Leidenschaft, Fremdes, bisher Fremdes, anderes anzueignen, sich anzuverwandeln an das andere und sich es damit zu eigenem zu machen.
Auch sich
und
zu verkleiden.
In diesem Prozess auch sich selber kennenzulernen. Das ist ein Wesenselement von Kultur, von Kulturgeschichte. Und wenn man sagt, Weiße dürfen nur Weiße spielen, Schwule etwa nur Schwule, Alte etwa nur Alte, dann ist das etwas, was das Theater kaputt macht, etc., was auch, wie ich doch mit Zustimmung lese, der Aufruf der 185 lesbischen und schwulen Schauspieler und Schauspielerinnen ausdrücklich sagt, wir können alles spielen, ja, Recht haben sie, aber das ist das Gegenteil vom Verbot von Blackfacing etc.
Das heißt, Sie meinen, Blackfacing müsste noch weiterhin heute möglich sein?
Ja, kulturelle Aneignung über Hautfarben und ethnische Grenzen hinweg muss möglich sein. Das ist ein Wesenselement von Kultur. Grenzüberschreitung, Aneignung von anderem, von Fremden, sich zu eigen machen. Dabei die Unterschiede wahrzunehmen, das eigene wahrzunehmen, etc. Aber den lebendigen Prozess von Kultur sozusagen in Schablonen zu gießen, das halte ich für falsch. Das schadet der Kultur, schadet übrigens auch der Pluralität, schadet auch dem friedlichen Zusammenleben.
Wolfgang Thierse von der SPD, ehemaliger Bundestagspräsident. Wir haben gesprochen hier über Identitätspolitik. Herr Thierse, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Herzlichen, ja, ganz schön meinerseits.
Und schönen Tag.
Danke.